Ja, zuerst muss ich mich entschuldigen für die Leute, die letzte Woche in Vilshofen waren. Ihr müsst leider dieselbe Predigt nochmal hören. ja, sieht's mir nach. Ich da war nicht mehr Zeit und mehr Kraft da, aber Gottes Wort ist ja lebendig und darauf hoffen wir, dass, wenn man es auch zweimal dasselbe Kapitel hört, dass es trotzdem zu einem sprechen kann. Nee, das schaffe ich nicht. Es war ein sehr heißer Sommertag im Juli und mein Freund und ich hatten das Eiskaffeepulver in unsere Tassen geschüttet und die Eiswürfel da drin haben richtig geknackt, als wir den Eiskaffee dort reingeschüttet haben. Und wir saßen so im Garten und mein Freund nahm den Schluck aus diesem Eiskaffee und sagte ganz ruhig, oh, dieser Eiskaffee, der erinnert mich an etwas. Der erinnert mich an die Hochzeitsreise mit meiner Frau. Da haben wir beinahe jeden Tag Eiskaffee getrunken und jedes Mal, wenn ich Eiskaffee trinke, kommt mir das immer wieder hoch. Ah, das, so meinte ich das nicht. Ich habe nicht so weit gedacht. Das sollte eine schöne Einleitung sein. Man sagt ungefähr 3 Jahre, nachdem der Paulus den ersten Korintherbrief schreibt, also ungefähr 3 Jahre vorher, war Paulus in Korinth gewesen. Und das war nicht sein erster Brief, den er an die Korinther geschrieben hat. In unseren Bibeln heißt er 1. Korintherbrief. In diesem Brief erinnert er sie an den ersten Kontakt, an die erste Zeit zusammen. Er war 1 Jahr und 6 Monate bei den Korinthern gewesen und er hatte aus Gottes Wort gelehrt. Also richtig viel Zeit genommen. Er hat das Leben mit ihnen geteilt. Und wir befinden uns heute in 1. Korinther 15. Da werde ich den ersten Teil von behandeln. 1. Korinther 15, die ersten beiden Verse lese ich jetzt mal vor. Also 1. Korinther 15, 1 und 2. Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch errettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Ja, vielleicht waren unter den Zuhörern, die diesen Brief jetzt vorgelesen bekommen haben, vielleicht waren da Crispus dabei, der Synagogenvorsteher. Er hat zurückgedacht, ja, wie war das damals eigentlich, als Paulus bei uns war? Ja, stimmt, er war bei uns in der Stadt und dann hat er in dem Haus von Titius Justus, also genau neben der Synagoge, da hat er von Jesus gepredigt. Und naja, das war jetzt unser Nachbar und wir waren in der Synagoge immer viel unterwegs. So sind wir da auch mal hingegangen, haben uns das auch mal angehört. Und meine Familie und ich, wir wussten eigentlich viel von Gott, aber wir haben erst nach den Predigten verstanden, dass wir vor Gott schuldig sind. Wir haben erst dann gemerkt, dass unsere ganze Schuld wie eine Mauer vor Gott war, sodass wir nicht ihn kennenlernen können. Und dann haben wir von ganzem Herzen an Jesus geglaubt und uns taufen lassen. Ja, was für eine schöne Erinnerung an den Anfang. Und vielleicht sind es auch Dinge, oder wenn ihr zurückdenkt, wie war das denn bei mir eigentlich damals, als ich zum Glauben gekommen bin? Was hat mich so dazu bewegt? Was waren die entscheidenden Verse oder wo war ich gerade? Das sind einfach schöne Erinnerungen, die man haben kann. Eine Sache macht mich aber im zweiten Vers stutzig, und zwar sagt der Paulus dort, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt habt. Und wie schaut denn vergeblicher Glaube aus? Vergeblicher Glaube, also ich habe da so ein Beispiel mal gehört, kann man damit gut veranschaulichen. Es hat gestern Nacht gefroren, das passt heute auch wieder. Es hat sehr gut gefroren und einige kleine Seen, die sehen wirklich gefroren aus. So bist du dir ganz sicher, ja, du hast ganz festen Glauben, dass du auf diesem See gehen wirst. Und du bist ja so sicher, dass du eine Zeitung holst, die Bild-Zeitung, und sagst, ja, ihr könnt mich dabei filmen, ihr könnt einen Bericht darüber schreiben, ich werde über diesen See gehen. Du hast sehr starken Glauben. Du sagst auch noch den Nachbarn Bescheid, die können auch zukommen und dazugucken. Und du willst auf diesem Eis gehen und beim ersten Schritt brichst du ein. Das ist vergeblicher Glaube. Ein Glaube, der keine Grundlage hat. Ein Glaube, der kopflos ist und unüberlegt ist. Und die Frage stellt sich den Korinthern jetzt, wie waren sie denn eigentlich zum Glauben gekommen? War das ein gutes Gefühl, dass man jetzt einfach sich gut gefühlt hat und gedacht hat, ah, dann, ich glaube jetzt einfach mal? Oder war es eine Entscheidung ohne Verstand? War das einfach nur unüberlegt, irgendwie emotional und hatten sie vergeblich geglaubt? Nein, hatten sie nicht. Paulus sagt, ihr werdet errettet, wenn ihr an dem verkündigten Wort festhaltet. Lasst euch davon nicht abbringen. Das, was ihr damals geglaubt habt, das wird euch auch in die Zukunft retten. An welchen Dingen sollten denn die Korinther festhalten? Oder an welchen Dingen sollen wir als Gläubige unbedingt festhalten? Das sind dann die Verse 3 und 4. Und ich denke, das waren Dinge, die Paulus immer und immer wieder gepredigt hat. Das waren so, einige sagen, dass es so eine Hymne ist. Und ich denke, das waren Sachen, die jeder Gläubige damals aus Korinth hätte um nachts, um 3 Uhr, du wächst ihn auf, sag mir die drei Elemente des Glaubens. Und dann hätten sie die gesagt. Und so lese ich die mal vor. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe. Dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist, am dritten Tag nach den Schriften. Gestorben, begraben und auferweckt, diese drei Dinge. Es wird zweimal gesagt, nach den Schriften. Und damals, wie heute, ist es so, dass wir eigentlich durch die Schrift zum Glauben kommen. Das ist das, woran wir uns festhalten können. Und circa 800 Jahre vorher hat zum Beispiel ein gewisser Jesaja geschrieben, es wird jemand da sein, der die Sünden vieler Leute trägt, vieler Menschen. Jesaja sagt auch, da wird einer sein, der bei einem Reichen in seinem Tod ist. Ja, wir denken an Jesus, wo er in dieses Grab eines Reichen gelegt wurde. David schreibt in dem Psalm, du wirst nicht zulassen, dass dein Frommer die Grube oder die Verwesung sieht. Du wirst ihm kundtun den Weg zum Leben. Also das waren Dinge, die die Schriften, ja, als die den Korinther den Brief bekommen haben, hatten sie das Alte Testament und die Schriften, das war eine feste Grundlage, wo man wirklich drauf stehen kann. Und wir als Gläubige, wir werden öfter herausgefordert. Was macht uns sicher in unserem Glaubensleben? Was ist unsere Grundlage? Können wir uns auf unsere Gefühle verlassen? Ja, nicht wirklich, eigentlich nicht. Die Verse 2 bis 4 zeigen, die Schrift ist das Fundament für unseren Glauben. Das macht uns fest. Das ist ein Eis, wo, ja, kann man schon sagen, wo Panzer drüber fahren können. Das ist so fest, das hält alles aus. Oder andere haben gesagt, die Schrift ist wie ein praller Fußball, mit dem kannst du 1,5 Stunden spielen, den trittst du ohne Ende und der wird am Ende immer noch prall sein. Also die Schrift hält den Sachen stand. Und diese Schrift sagt uns, er ist für unsere Sünden gestorben nach den Schriften, er ist begraben worden und auferstanden oder auferweckt worden. Und nimmst du eins von den drei Dingen weg, ist das, dann fällt es zusammen. Das geht nicht. Und so lese ich mal die Verse 5 bis 7. Und dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige auch in Schlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen. Der auferweckte Jesus, der ist den Leuten erschienen. Also es war jetzt keine Sache, die man sich ausgedacht hat, sondern das sind Dinge, die wirklich passiert sind. Und die Zeugen dafür, das waren jetzt nicht zwei oder drei, sage ich mal, verwirrte Menschen, wo man sagt, ja, erzählen öfter so komische Sachen, deswegen muss man so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Nein, so war das nicht. Ja, wir sehen hier eine ganze Kette von Menschen, denen Jesus erschienen ist. Ja, welche Zeugen haben wir? Den Jakobus, der wird als Augenzeuge genannt. Der Kephas oder Petrus hat ihn auch gesehen. Und der Petrus schreibt an anderer Stelle, also in 2. Petrus, wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus nicht kundgetan, indem wir künstlich erdichteten Fabeln gefolgt sind, sondern wir waren Augenzeugen seiner herrlichen Größe. Das war also diese Auferstehung von Jesus, die war etwas, was Petrus ganz nach vorn gebracht hat, wo er gesagt hat, dafür stehe ich ein. Die Kinder von dem Crispus, die hätten sich mit Petrus auf einen schwarzen Tee treffen können. Die hätten sich unterhalten können und sagen können, Petrus, erzähl uns doch mal bitte, wie war das damals eigentlich? Wie war das so mit Jesus? Was ist da eigentlich passiert? Wie sah er aus? Wie hat er sich angefühlt? Oder wie hat er gerochen? Das waren alles Dinge, die sie von Petrus mitbekommen hätten können. Wie war das, als ihr damals den Jesus gesehen habt, wo er euch erschienen ist, wo ihr auf den Schiffen wart und wie hat er eigentlich die Fische zubereitet? Also das waren alles Augenzeugen und das waren nicht einer, nicht zwei, sondern über 500, die ihn gesehen haben. Deswegen für die Korinther, da ist eine riesige Kette von Zeugen. Auch für uns, das ist eine riesige Kette an Zeugen, die Jesus erlebt haben und die das aufgeschrieben haben. Und dann gab es noch einen, der auch ganz wichtig für den Glauben war, und zwar den Paulus. Die Verse 8 bis 11 lese ich einmal. Zuletzt aber von allen, gleichsam der unzeitigen Geburt, erschien er auch mir. Denn ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Ob nun ich oder jene, so jedenfalls predigen wir. Und so seid auch ihr zum Glauben gekommen. Also wann lebte Paulus eigentlich? Ich habe das mal versucht nachzuforschen. Also man sagt, dass er so ungefähr 5 nach Christus geboren ist. Und als er ungefähr 30 Jahre war, erschien Jesus ihm. Ja, und die Bibelkundigen, die wissen es, ja, da war die Geschichte, dass Paulus gerade voller Wut den Christen hinterhergejagt ist. Und wenn wir das jetzt so im Hintergrund mal haben, mit 30 Jahren, dann erscheint ihm Jesus in einem Licht. Und Jesus war da schon einige Jahre gestorben und wieder auferstanden. Mindestens 3 Jahre war er schon auferstanden. Und so ist Jesus ihm erschienen. Und die Gnade Gottes, die blieb bei ihm nicht ergebnislos. Sie hat in ihm ohne Ende Fleiß bewirkt. Und ich finde das toll, die Sicht, die der Paulus von sich selber hat, dass er sagt, wenn ich mich mit den anderen Aposteln vergleiche, da bin ich eigentlich wie eine, jetzt könnte man, also man kann das auch so übersetzen, wie eine Fehlgeburt. Also wenn man eine Fehlgeburt mit einer, ich sag mal, normalen Geburt vergleicht, dann fehlt der Fehlgeburt einiges im Vergleich zur, ich sag mal, normalen Geburt. Und so sagt Paulus von sich selber, na, mir fehlt eigentlich schon ziemlich viel im Vergleich zu den anderen Aposteln. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und jetzt könnte man sagen, du hast doch so viel falsch gemacht, Paulus. Du hast die Gemeinde Gottes verfolgt, das muss man sich mal überlegen. Er war ein Mörder, einer, der dafür gesorgt hat, dass gemordet wird, getötet wird. Und er hat diese Sicht von sich selbst, dass er sagt, ich weiß, wie viel ich falsch gemacht habe, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Und ich finde das irgendwie schön, dass er nicht hängen bleibt und sagt irgendwie, oh, ich bin so schlecht und ich kann nichts. Das sehen wir ja gar nicht. Sondern er sagt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade hat mir dabei geholfen. Also er hat gar nicht auf sich jetzt, dass er jetzt der Starke ist. Sondern Gott hat das in ihm gewirkt. Und Paulus fasst zusammen in Vers 11. Also wer auch immer von uns gepredigt hat, so auf jeden Fall seid ihr zum Glauben gekommen. Gestorben, begraben und auferweckt. Also es war eine Realität, woran die Korinther geglaubt haben und woran wir auch heute glauben. Und er macht sie jetzt auf ein Problem aufmerksam. In Vers 12. Wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? Einige von den Korinthern haben wohl gesagt, oder einige, die da gewohnt haben, nach dem Tod ist eigentlich alles vorbei. Dann war es das. Und ich habe mal vor langer Zeit mit einem Mädchen gesprochen, die sich Gedanken gemacht hat, ja, wie wird das denn eigentlich nach dem Tod sein? Was kommt dann eigentlich so? Und was sie sehr vorbildlich gemacht hat, sie hat bei Jesus nach Antworten gesucht. Also sie hat einen gefragt, der schon tot war, hat sich mit einem beschäftigt, der schon tot war, weil er kann nämlich die Antworten geben, wie ist denn nach dem Tod? Er hat das ja schon erlebt. Und so ähnlich argumentiert der Paulus jetzt hier auch, oder darauf geht er noch ein. Er nimmt diesen Gedanken wirklich ernst und sagt, naja, okay, wenn einige von euch sagen, das Leben hier ist alles, was wir haben, danach ist Ende, dann schauen wir doch mal, was das für Auswirkungen hätte. Das hört sich erstmal ein bisschen harmlos an, aber schauen wir doch mal, was das für Auswirkungen hätte. Und so hat er die Verse 13 und 16, die greife ich jetzt einfach mal vorweg oder mit. Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, so ist Christus nicht auferweckt. Wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist Christus auch nicht auferweckt. Also wenn Tote nicht auferstehen, wenn es kein Leben nach dem Tod gibt, dann wäre Jesus auch gar nicht auferweckt. Dann wäre Jesus gestorben und das wäre es dann auch. Was wären das für Folgen, wenn Tote nicht auferstehen? Ich lese mal die Verse 14 bis 19. Wenn Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos. Inhaltslos aber auch euer Glaube. Wir, also die Apostel, werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die Elendsten von allen Menschen. Ja, was wären die Folgen? Also Jesus ist nicht auferstanden. Das wäre dann eine Lüge. Wenn das Leben wirklich nur hier auf der Erde stattfindet und danach Ende ist, dann wäre Jesus auch nicht auferstanden. Dann wäre das eine Lüge. Die Menschen wären noch in ihren Sünden. Und der Gedanke, den fand ich interessant. Da will ich jetzt aus Römer ein paar Verse dazu nehmen, weil ich diesen Gedanken, der war für mich relativ neu. Römer 4, Vers 25. Also, dass die Menschen noch in ihren Sünden wären, wenn Jesus nicht auferweckt wäre. Der unsere Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Also wir haben einen, der für unsere Sünden bezahlt hat, aber er ist auch der, der uns jetzt rechtfertigt. Wir wissen ja jeder, dass es eigentlich einen Ankläger gibt, einen Verkläger, aber es gibt auch einen, der uns rechtfertigt, der sich für uns verwendet. Dann aus Kapitel 6, Vers 8 in Römer, 6, 8 bis 9. Wenn wir mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Und der letzte Vers in Kapitel 6. Der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Also der Tod ist die ganz normale, natürliche Folge der Sünde. Aber Jesus gibt uns ewiges Leben, sodass der Tod eben nicht das letzte Wort spricht. Er steht für uns lebendig ein. Ja, dann sehen wir als nächstes, wir hätten eine inhaltslose Predigt, einen inhaltslosen Glauben. Man muss sich das mal vorstellen. Also da gibt es jemanden, der predigt ganz gut. Es ist, ja, man hört ihm gerne zu, viele Menschen folgen ihm und dann stirbt er halt. Ja, dann war es eigentlich ganz nett und das war es dann aber auch. Und so ist es auch mit unserer Predigt, mit dem Glauben. Das wäre irgendwie, man muss sich das mal einfach nur, also er ist gestorben und er wurde begraben. Das hat wenig Kraft. Die Apostel und die Prediger wären Lügner. Wir wissen aus der Apostelgeschichte, dass die ersten Predigten der Jünger, die waren auf der Auferstehung aufgebaut. Das war eins der Kernpunkte. Natürlich darf man auch nicht vergessen, der Geist, der hat die auch mächtig nach vorne geschoben. Aber die Auferstehung hat natürlich auch ihren Teil dazu beigetragen. Und dann war es so, die Leute, die an Christus geglaubt haben und dann gestorben sind, wie wir in 18 lesen, die sind dann verloren gegangen. Also sie hatten nur in ihrem Leben ein wenig Hoffnung, dann war es das aber, dann war Ende. Und ich finde das, wie er das dann am Ende zusammenfasst, wir wären die elendsten Menschen auf dieser Erde. Echt schlimm, wenn wir als Gläubige die Auferstehung einfach nicht auf dem Schirm haben. Dann wären wir die Elendsten. Ich meine, das müssen wir uns mal vorstellen, auch was das über die Zeugen oder die Prediger oder die Apostel ausmacht. Naja, die haben viele gute Sachen erzählt, also 2/3 waren richtig. Das letzte, die Auferstehung, da haben sie leider gelogen. Also das war, naja, haben sich geirrt. Ja, das wäre so schade. Und dann würden die Nächsten gleich kommen und sagen, ja, was stimmt denn noch alles nicht, wenn eine Sache schon nicht stimmt? Und im Gegenteil, ja, die Auferstehung, die war zentral. Das war die Botschaft, die Apostel hatten. Der Petrus sagt, Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und als die ihr ohne Bürgerrecht seid, dass ihr euch enthaltet von den fleischlichen Lüsten, welche wieder die Seele streiten. Er sagt, wir sind hier Fremdlinge, wir sind ohne Bürgerrecht, weil wir haben ein anderes Bürgerrecht, eine neue Stadt, auf die wir warten. Paulus sagt das an anderer Stelle auch, denn wir, freilich die in der Hütte sind oder im Zelt, seufzen beschwert, boah, das ist eine alte Übersetzung, wiewohl wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche verschlungen wird von dem Leben. Er sagt, oh, wir seufzen jetzt eigentlich. Eigentlich hoffen wir darauf, dass endlich etwas Neues kommt. Und das Spannende ist, sogar im Alten Testament waren Menschen, die an die Auferstehung, an das Leben danach geglaubt haben. Ich lese ein paar Verse aus Hebräer vor. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben hielt er sich auf in dem Land der Verheißung, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Und jetzt kommt, denn er erwartete die Stadt, welche Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Also selbst im Alten Testament waren schon die Patriarchen, die waren jemand, der auf das Leben nach dem Tod gewartet hat. Und der gesagt hat, ich schaue nicht auf das Leben hier, das ist nicht mein allererster Blick, das Ziel, sondern ich schaue weiter. Man könnte jetzt auch noch von Mose sprechen, der den zeitlichen Genuss der Sünde an die Seite schob und gesagt hat, nein, ich will Gott glauben, ich will ihm vertrauen. Also die Bibel ist voll von Menschen, die ganz zentral auf das Leben nach dem Tod gelebt haben und auch diesen Blick darauf hatten. Und ja, Paulus schließt die Argumentation dann so, dass er sagt, also mit meinen Worten jetzt, wir wären die ärmsten Schweine. Wir wären die ärmsten Schweine ohne Auferstehung, ohne Leben nach dem Tod. Dann wären wir Christen eigentlich, oh, das wäre erbärmlich. Es war hundertprozentig klar, dass Jesus auferweckt wurde. Am dritten Tag. Und es ist hundertprozentig sicher, weil er auferweckt wurde, werden auch wir auferweckt werden. Und es gibt echt einige tolle Lieder von den Sklaven aus dem frühen Amerika. Mit ganz, ganz wertvollen Aussagen, die wir für uns mitnehmen können. Ich bin ein armer, fahrender Fremder, weit weg von zu Hause. Bald werden für mich die Mühen der Welt vorbei sein. Ich gehe nach Hause zu Gott. Also es war jetzt I'm a poor wayfaring stranger. Oder das zweite Lied, was ich noch ganz toll fand, Swing Low, Sweet Chariot. Komm herunter, lieber Wagen, nimm mich mit nach Hause. So einen Blick hatten die. Jetzt sagen wir natürlich, wir haben nicht in so einem Elend gelebt, dass wir unbedingt auf die Zukunft schauen müssen. Aber diese Einstellung, die ist toll, da könnten wir uns echt ein paar Scheiben von abschneiden. Und Paulus schreibt jetzt in dem letzten Abschnitt, auf den ich hinaus will, schreibt er davon, dass Gott alles geordnet hat. Also es gibt eine feste Ordnung, wo Gott sich gedacht hat, so wird das laufen. Und zwar die Verse 20 bis 24 lese ich jetzt nochmal vor. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Der Erstling Christus, sodann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft. Dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Also in Gottes Plan war Jesus der allererste, der mit dem neuen Leib auferstehen sollte. Und die Bibel gut kennen, die sagen jetzt, naja, es gab doch schon ein paar Leute, die von den Toten auferstanden sind. Es gab den Lazarus, es gab die Tabitha und es gab auch diesen Jungen, der durch Elisa von den Toten wiederkam. Der Unterschied war aber, dass Jesus der allererste mit einem neuen Leib war. Diesen Leib gab es vorher nicht, das war etwas komplett Neues. Und das ist für uns auch eine gute Botschaft. Ja, wir werden ihm gleich sein, so wie er ist. Das merke ich persönlich, obwohl ich noch nicht so alt bin, dass mein Körper irgendwie nicht für die Ewigkeit geschaffen ist. Also irgendwie kommen da Sachen, wo man sich immer wieder denkt, das hatte ich doch vorher nicht. Was ist jetzt eigentlich los? Und das sollten vielleicht Dinge sein für uns, wo wir, dass für uns kleine Hilfen sind, an die Ewigkeit zu denken. Weil unser Körper, der wird vergehen. Wir bekommen einen neuen Körper. Und durch den Sündenfall, das haben wir jetzt gerade eben schon gelesen gehabt, durch Adam ist der Tod in die Welt gekommen und durch Jesus ist das Leben in die Welt gekommen, das ewige Leben. Und das ist eine Hoffnung für uns, weil wir wissen, solange wir auf dieser Erde leben, werden wir erstmal mit Sünde zu tun haben. Aber das Schöne ist, dass wir das ewige Leben bekommen, wo wir einen neuen Leib bekommen, wo wir nicht mehr mit der Sünde kämpfen müssen. Bis dahin sind wir auf Hoffnung hin gerettet, sodass wir darauf hoffen, dass dann einmal endgültige Erlösung, ewiges Leben kommen wird. Und die letzten drei, vier Verse. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. Alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass alles unterworfen sei, so ist klar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat, also Gott. Wenn ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Also welche Position hat Jesus eigentlich in Gottes Plan? Er ist die zentrale Person, an ihm entscheidet sich alles. Alles wird sich vor ihm einmal beugen, das wissen wir ganz sicher. Und wir wissen, dass der lebendige Jesus wiederkommen wird. Dann wird er als beim nächsten Mal, wenn er kommen wird, wird er als Herrscher kommen. Alles und jeder wird sich vor ihm beugen. Und ich finde das von der Ausrichtung, fand ich das schön, was der Tosa dazu geschrieben hat. Auch wenn die Erde noch 1 Million Jahre besteht, wird niemand von uns so lange auf ihr leben, um das zu genießen. Wir tun gut daran, an das lange Morgen zu denken. Also wenn wir jetzt in diesen Versen Jesus gesehen haben, der lebendig auferstanden ist, mit einem neuen Körper, mit einem neuen Leib, dann können wir wissen, das wird uns auch blühen. Das wird bei uns auch passieren. Was für eine schöne Nachricht. Der Tod ist nicht das Ende. Ja, und zuletzt habe ich mir jetzt noch gedacht, was macht das mit uns? Also wenn wir so diese Verse gelesen haben und darüber nachdenken, was macht das mit uns? Also in den ersten Versen würde ich sagen, der Glaube an Jesus ist eine ganz felsenfeste Grundlage. Sein Tod, sein Begräbnis und die Auferweckung, das ist das zentrale Ding, da dürfen wir uns niemals von abbringen lassen. Ich habe das vor kurzem, ich weiß nicht mehr ganz genau, wo das war, aber da habe ich auf jeden Fall von Jesus seinem Tod und seinem Begräbnis gesprochen und da habe ich danach gemerkt, oh, er ist auch auferweckt worden, habe ich ganz vergessen. Das dürfen wir nicht vergessen. Das gehört dazu. Weil wenn wir eins von den drei wegnehmen, dann das ist echt schlecht. Dann verliert die ganze Botschaft an Kraft. Die Schrift, die macht unseren Glauben fest. Das können wir hier auch sehen. Also wenn wir an uns selber denken und merken, oh, ich fühle mich so kraftlos, ich bin schwach, dann lasst uns die Schriften wieder einprägen. Das ist die Grundlage unseres Glaubens. Das brauchen wir unbedingt. Eine Idee wäre auch, wenn wir das Neue Testament mit dem Blick lesen, wie wäre es, wenn wir das Neue Testament lesen, eine Ewigkeitsbrille aufziehen und schauen, was wird denn hier eigentlich über die Ewigkeit gesprochen? Ja, ich finde es erfrischend, wenn man die Bibel mit verschiedenen Fragestellungen liest. Warum nicht? Vielleicht wäre das doch mal was, auf die Ewigkeit zu achten, wenn wir durchs Neue Testament gehen. Lasst uns Bibelverse auswendig lernen, Richtung Ewigkeit. Ich denke, das wäre eine gute Sache. In 4 Wochen 4 Verse für eine bestimmte Zeit 4 Verse auswendig lernen. Ich glaube, das wird uns richtig gut tun. Ja, und lass uns die Schriften, wenn wir jetzt gesagt haben, dass die Schriften unsere Grundlage sind, lass uns darüber sprechen. Das sollten wir miteinander teilen. Das ist ja unsere Grundlage. Das sollte ein Gesprächsthema unter uns sein. Ja, dann das Zweite, ohne Auferstehung wären wir Christen bemitleidenswert. Die zentrale Lehre wäre eine Lüge, deswegen lasst uns davon nicht abbringen lassen. Mir kam das jetzt gerade eben, das ist eigentlich wie so ein Dreibein. Ne? Eigentlich muss man sagen, wenn du eins von wegnimmst, dann kannst du nicht mehr drauf sitzen, das geht nicht. Also nicht davon abbringen lassen von diesen drei Dingen. Gestorben, begraben, auferweckt. Lasst uns nicht bemitleidenswerte Christen sein, die nur auf das Hier und Jetzt schauen. Das sage ich in Demut, weil ich das bei mir selber wieder merke. Das geht so schnell, dass man irgendwie nicht mehr an die Zukunft denkt, an das ewige Leben. In der Bibel steht, die sind glücklich, die sich mit der Zukunft, mit der Offenbarung beschäftigen. Das ist gut für uns, wenn wir darüber nachdenken. Und der C.S. Lewis, der hat einen schönen Satz dazu gesagt, unser Vater erfrischt uns auf der Reise mit einigen netten Gasthäusern. Aber er wird uns nicht dazu ermuntern, sie mit der Heimat zu verwechseln. Aber wir sollten uns hier nicht ganz so wohl fühlen, weil wir wissen, eigentlich sind das alles Gasthäuser. Es geht noch weiter, wir sind auf einer Reise. Und das Letzte, Jesus, der Prototyp, er ist der Erste seiner Art, wir werden ihm folgen, Da können wir sagen, lass uns, wenn unser Körper ein paar Anzeichen gibt, lass uns darauf freuen, dass wir einen neuen Körper bekommen. Der innere Mensch, der wird Tag für Tag erneuert. Wenn wir daran denken, dass wir einen anderen Leib bekommen, dann sollten wir auch überlegen, okay, wie können wir denn eigentlich für diese Ewigkeit investieren? Ich finde es gut, wenn wir aus dieser Sicht mal über unser Geld nachdenken. Also wie investieren wir eigentlich in unsere Vorsorge für den Himmel? Lass uns mal drüber nachdenken. Also sollte ich vielleicht nicht noch mehr Geld Richtung Ewigkeit geben in Gottes Reich? Es wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn man vielleicht noch ein bisschen mehr geben würde. Und vor allem, wenn wir über unser Geld nachdenken, lass uns mal gucken, wo wir das Geld hingeben. Ist das gut angelegt, wo wir es hingeben? Lass uns da auch ein bisschen mehr hinterfragen und gucken, was passiert mit dem Geld. Weil ich will das gut investieren. Das soll in Gottes Reich gehen, das soll in Menschen gehen, wo wir am Ende reichlich belohnt werden. Und das Letzte, die Verantwortung, die wir haben, ist nicht ohne. Also wir wissen ja, dass ein neues Leben kommen wird, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Dann, das sollten wir auch, darüber sollten wir reden. Wir sollten es versuchen, unseren Nachbarn und unseren Freunden, die Gott noch nicht kennen, weiterzugeben. Wir wissen, dass es schrecklich ist, in die Hände Gottes zu fallen. Deswegen haben wir da irgendwo auch eine Verantwortung, dass wir das versuchen, unseren Freunden weiterzugeben, unseren Nachbarn. Ja, dieser Verantwortung irgendwie gerecht zu werden. Und wenn man jetzt noch überlegt, ja, was kann ich da mit diesem Wissen noch weiter tun? Wie kann ich vielleicht noch investieren in das zukünftige Leben? Ich habe jetzt nur die ersten 28 Verse aus diesem Kapitel gehabt. Die anderen, da geht es noch weiter. Es geht da unter anderem, wie wird das genau mit dem Leib und der Verwandlung? Wie können wir investieren? Vielleicht wäre das eine Lektüre für heute noch, dass man sich heute Nachmittag noch mal hinsetzt. Ich selber habe durch die Predigt jetzt gedacht, es ist wirklich so, dass die Auferstehung unsere zentrale Hoffnung ist. Und ich lasse uns dem widerstehen, dass Menschen sagen, das Leben hier ist alles. So ist es eben nicht. Unsere zentrale Hoffnung ist, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Ja, ich danke nochmal. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir dein Wort haben, dass du uns kräftigst und stärkst. Wir danken dir für diese lebendige Hoffnung, die wir durch dich haben. Ja, und durch diese lebendige Hoffnung, so versuchen wir auch tagtäglich dir nachzufolgen und dir täglich auch die Dinge ja, weiterzugeben, dir zu dienen mit den Dingen, die uns täglich vor die Füße legst. Ja, wir legen unsere Hände nicht in den Schoß und warten auf die Ewigkeit, sondern wir wollen reichlich Ernte einfahren. Wir freuen uns so sehr schon auf die Ewigkeit. Und so danken wir dir echt für diese lebendige Hoffnung. Amen.